Wir sind so mitten drin in einer Predigtreihe unterwegs zu ihm. Unterwegs zu ihm. Und zwar geht es darum, wie können wir in seine Gegenwart hineinkommen, immer näher zu ihm. Und so bei ihm erleben, wie er uns berührt. Es gehört auch zu unserem Chorauftrag, wo wir sagen, Jesus heilt verletzte und zerbrochene Herzen. Und das macht er vor allem in seiner Gegenwart. Und wir machen das, für die, die jetzt die letzten paar Mal nicht da sind, machen wir das aufgrund von der Stiftshütte. Und weil wir heute keine Technik hatten, habe ich jetzt mal auf das PowerPoint verzichtet. Für die, die nicht da sind, ist es jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, sich das auch vorzustellen. Wir reden von der Stiftshütte. Die Stiftshütte war das Heiligtum oder der Tempel vom Volk Israel in der Wüste. Und der Tempel, der ist so ganz genau beschrieben worden von Gott. Der Mose war ja auf dem Berg und ist 40 Tage nicht vom Berg oben runtergekommen. Und darum ist ja die Geschichte nachher mit dem goldenen Kalb gewesen. Aber in dieser Zeit hat Gott Mose nicht einfach nur die 10 Gebote gegeben, sondern er hat ihm den Tempel gezeigt. Bis in jedes kleinste Detail. Und im zweiten Buch Mose lesen wir das, wie das Ganze aufgebaut ist. Und wir haben angefangen, gesehen, das Heiligtum, das umrandet ist mit ganz weißer Leinwand. Und da, wo wir nachher einen vierfarbigen Vorhang haben, der so symbolisiert, du bist einfach willkommen. Komm! Du bist bei Gott willkommen. Egal wie du bist, egal woher du kommst, egal was du gemacht hast in deinem Leben, Jesus sagt dir, bist einfach bei mir willkommen. Und dann kommen wir rein und als erstes sehen wir dort den Brandopferaltar. Eigentlich etwas Fürchterliches. Der Brandopferaltar, wo die Tiere sind geopfert worden für die Schuld der Israeliten. Aber dort sind wir ja nicht stehen geblieben, sondern Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz hat er das alles aufgehoben oder erfüllt. Wo jetzt keine Opfer mehr nötig sind, weil Jesus das schlussendliche, endgültige Opfer ist. Für uns. Für unsere Schuld. Und dann kommen wir an diesem Brandopferaltar vorbei und wir wissen, Jesus, du bist für mich gestorben. Du bist für meine Schuld ans Kreuz gegangen. Und ich nehme das an von dir. Voller Dankbarkeit. Und wir kommen dann weiter vor das Heiligtum. Das war so ein Zelt mit festen Wänden und mit Vorhang zugemacht. Und vordran hat es ein Wäschbecken gegeben. Und in diesem Wäschbecken, dort ist es gegangen um Reinheit. Sich zu waschen. Rein zu werden. Von all den Sachen, die uns im Alltag betreffen. Auch wahr zu werden. Unsere Motive zu überprüfen. Woher komme ich? Was mache ich? Wozu mache ich das? Und nachher treten wir in das Heiligtum, wo die Wände aus purem Gold sind. Also sie sind aus Akazienholz, aber mit Gold umwandelt. Also nicht einfach nur vergoldet, sondern eine Schicht mit Gold. Alles ist Gold da drin. Und dann sind wir am Schaubrottisch vorbeigekommen, wo 12 Brot sind. Wo das Symbol ist für Gott, der dein Versorger ist. Er versorgt dich, nicht nur materiell, sondern er versorgt dich mit dem, was du nötig hast, mit dem, was du brauchst. Und auf der anderen Seite, der goldige Leuchter, der siebenarmige goldige Leuchter, der den Geist Gottes symbolisiert, der symbolisch von der Kraft, aber auch symbolisch von der Gemeinde, die zusammensteht und miteinander leuchtet. Und so am Schluss, und jetzt kommen wir zum heutigen Text. Wir kommen zum Rauchopferaltar. Ich habe euch ganz viele Bibelstellen in der Predigtnotizen aufgeschrieben. Ich habe die Texte alle ausgedruckt. Es sind vier Seiten. Aber ich werde nicht alles so lesen. Aber nehmt die Texte, studiert sie, leset das nachher. Weil es ist unwahrscheinlich, was da kommt. Aber ich möchte euch zuerst 2. Mose 30 vorlesen, wo Gott an Mose beschreibt, wie der Rauchopferaltar soll aussehen soll. Lass einen Altar aus Akazienholz bauen, auf den man das Räucheropfer darbringen kann. Er soll quadratisch sein, einen halben Meter lang und ebenso breit. Seine Höhe beträgt einen Meter. An den vier oberen Ecken sollen Hörner hervorragen. Die Hörner sollen nicht aufgesetzt, sondern Teil der Seitenwände sein. Die obere Platte, die Seitenwände und die vier Hörner sollen mit reinem Gold überzogen werden und an der Oberseite soll ringsum eine Goldleiste verlaufen. Lass zwei goldene Ringe schmieden, die an beiden Seiten des Altars unterhalb der Zierleiste angebracht werden. Durch diese Ringe werden Stangen gesteckt, damit man den Altar tragen kann. Lass die Stangen aus Akazienholz anfertigen und mit Gold überziehen. Stell den Altar im heiligen Zelt auf, vor dem Vorhang, hinter dem sich die Bundeslade mit den Gesetzestafeln und der Deckplatte befindet, wo ich euch begegne. Jeden Morgen, wenn Aaron die Lampen des Leuchters säubert und Öl nachfüllt, soll er auf dem Altar eine wohlriechende Weihrauchmischung verbrennen. In der Abenddämmerung, wenn er wiederum die Lampen versorgt, soll er ebenfalls Weihrauch verbrennen. Die Räucheropfer sollen dort regelmäßig in meiner Gegenwart verbrannt werden. Dies gilt für alle Zeiten. Auf dem Altar dürfen nur die von mir erlaubten Duftstoffe verbrannt werden, keine anderen. Auch Tieropfer sowie Speise- und Trankopfer dürft ihr dort nicht darbringen. Einmal im Jahr, am großen Versöhnungstag muss Aaron den Altar von aller Schuld reinigen, die auf ihm lastet. Er soll etwas von dem Blut des Opferstiers an die Hörner des Altars streichen. Auch diese Anweisung gilt für alle künftigen Generationen. Der Altar ist in besonderem Maße heilig. Er gehört mir, dem Herrn. Also ihr merkt, da wird ganz genau beschrieben, wie der Altar soll aussehen, wie er soll bedient werden. Und wir lesen nachher auch im Vers 34 und 35, wie die Räuchermischung soll sein. Da heisst es, der Herr sagte zu Mose, besorge dir wohlriechendes Harz, Galbanum, reinen Weihrauch und würzige Räucherklaue. Mische alles zu gleichen Teilen zusammen, wie es ein Salbenmischer tut. Und gib etwas Salz dazu, verwende nur reine Zutaten. Von dieser Mischung sollst du mir immer das Räucheropfer darbringen. Zerstoße etwas davon zu feinem Pulver und streue es im heiligen Zelt vor die Bundeslade, wo ich dir begegnen werde. Diese Weihrauchmischung ist besonders heilig. Ich habe sie allein für mich, den Herrn, bestimmt. Und deshalb soll sie auch euch heilig sein. Darum dürft ihr keine solche Weihrauchmischung für euch selbst zusammenstellen. Wer es doch tut, um sich an dem Duft zu erfreuen, hat sein Leben verwirkt und muss aus dem Volk ausgeschlossen werden. Da ist ganz klare Anweisungen. Es ist ganz klar, dass das ein besonderer Ort ist. Etwas ganz Zentrales, etwas ganz Wichtiges. Wenn der Aaron und später auch andere Priester, zum Beispiel der Zacharias, in der Geschichte von Jesus, von der Geburt von Johannes dem Täufer, begegnet ihm der Engel neben dem Rauchopferaltar, wo der Zacharias dran ist, das Rauchopfer zu bringen. Dort sehen wir das auch gerade wieder. Aber sie mussten, das steht auch in einem anderen Text, sie mussten Feuer vom Brandopferaltar nehmen und auf den Rauchopferaltar bringen. Das ist auch eine Verbindung. Und dann ist das Rauchopfer, die zwei Handvoll Rauchopfer, die haben nachher den ganzen Tempel oder die ganze Stiftshütte bis in die letzte Ritze gefüllt. Und nicht nur das, das ist auch aus dem Zelt rausgedrungen. Und man hat es rundherum geschmeckt, der Duft von diesem Heiligtum. Und man sagt auch, dass nachher im Zelt, in der Zeit vom Tempel in Jerusalem, dass man den Duft vom Rauchopfer bis zum Toten Meer runter wahrgenommen hat. Das ist etwas ganz Gewaltiges auch gewesen. Der Altar, der steht ganz nah bei der Bundeslade. Bundeslade, das schauen wir dann am nächsten Sonntag an. Bundeslade, der Ort, wo Gott redet. Dort hat Gott zu Mose direkt geredet. Und dort hat der Hohepriester einmal im Jahr dort rein dürfen. Und am Versöhnungstag hat er einmal rein dürfen. Und der Ort war so heilig, dass man ihm ein Seil an den Fuß gebunden hat. Dass wenn er etwas falsch gemacht hätte, und in das Heiligtum hineingeht und tot umgeht, dass man nicht rausziehen könnte. Weil man sonst selber würde sterben. So heilig ist der Ort. Und der Rauchopferaltar, der steht gerade vor dieser Bundeslade. Das Einzige, was trennt, ist der Vorhang. Der Vorhang, der am Karfreitag von zoberst bis zunderst verrissen ist. Und ihr werdet es sehen, wenn ihr unten in den Gebetsraum geht, der Vorhang, der hängt noch. Ihr kommt jetzt nur bis zum Rauchopferaltar. Am Karfreitag werden wir den Vorhang auftun. Zum Allerheiligsten. Der Ort ist der Ort der Anbetung. Ist der Ort, wo wir jetzt Gott anbeten. Ja, wie weiss ich das? Ich weiss das, weil wir das so im Wort Gottes auch lesen. Zum Beispiel im Psalm 141. Ein Psalm Davids. Herr, ich rufe zu dir, eile zu mir, vernimm meine Stimme, wenn ich dich anrufe. Mein Gebet möge vor dir gelten als ein Räucheropfer. Das Aufheben meiner Hände als ein Abendopfer. Oder was auch ganz in der Offenbarung, im 5. Kapitel lesen wir. Und als er das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten ein jeder eine Harfe, und goldene Schalen voller Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Also wir merken, da ist ein Ort der Anbetung. Dazumal hat der Wohlgeruch vor dem Herrn sollen sein Heiligtum und das Allerheiligste erfüllen. Und wir werden heute sind wir in einer anderen Lage, weil wir heute Zugang haben zum Heiligtum und auch zum Allerheiligsten, dürfen wir dort Anbetung ihm bringen. Und wir lesen das im Hebräer 13, Vers 15 und 16, was heisst, durch Jesus nun wollen wir Gott ein immerwährendes Dankopfer darbringen. Wir wollen ihn preisen und uns zu seinem Namen bekennen. Und vergesst nicht, Gutes zu tun und einander zu helfen. Das sind die Opfer, an denen Gott Freude hat. Und ich habe einen Text gelesen gestern. Und der Text hat mich so fest ergriffen, was Anbetung betrifft. Und das lesen wir auch in der Offenbarung. Und das zeigt gerade, wie kraftvoll unsere Anbetung, unsere Gebete sind. Und diesen Text, den möchte ich euch nicht vorenthalten. Wir könnten auch ein anderes Mal über die Offenbarung uns Gedanken machen. Das ist auch sehr ein herausforderndes Buch. Aber dort heisst es, als das Lamm das siebte Siegel öffnete, war es im Himmel zunächst etwa eine halbe Stunde lang vollkommen still. Dann sah ich die sieben Engel, die vor Gott stehen, um ihm zu dienen. Ich sah, wie jedem von ihnen eine Posaune gegeben wurde. Ein anderer Engel trat mit einem goldenen Räuchergefäß zum Altar. Ihm wurde eine große Menge Räucherwerk gegeben. Sein Auftrag war, das Räucherwerk zusammen mit den Gebeten aller, die zu Gottes heiligem Volk gehören, auf dem goldenen Altar darzubringen, der vor dem Thron stand. So stieg nun der Duft des Räucherwerks zusammen mit den Gebeten der Gläubigen aus der Hand des Engels zu Gott empor. Anschließend nahm der Engel das Räuchergefäß, füllte es mit glühenden Kohlen vom Altar und schüttete es auf die Erde aus. Daraufhin waren Donnerschläge und Donnergrollen zu hören, Blitze zuckten und die Erde bebte. Nun machten sich die sieben Engel bereit, die sieben Posaunen zu blasen. Die Anbetung vor Gott, die wird irgendwie gesammelt. Die hat eine Bedeutung, die hat Kraft. Manchmal haben wir das Gefühl, für was sollen wir eigentlich beten? Was sollen wir schon? Warum sollen wir denn schon? Nein. Unser Gebet und auch unsere Anbetung hat Kraft. Hat eine grosse Kraft. Wir haben heute Palmsonntag. Und an Palmsonntag ist auch Folgendes passiert. Jesus ist ja eingezogen als verherrlichter König, ist er eingezogen in Jerusalem. Und die Leute haben ihm zugejubelt. Sie haben ihm Palmenwedel vorher gelegt. Sie haben ihre Kleider ausbreitet vor ihm, wenn er auf einem Esel ist, der Herz reiten gekommen und auf Jerusalem ist eingezogen. Und dann nachher, später, lesen wir, im Matthäus 21, Vers 15 und 16, aber die Wunder, die er tat, und der Jubel der Kinder, die im Tempel riefen, gepriesen sei der Sohn Davids, erregten den Unwillen der führenden Priester und der Schriftgelehrten. Hörst du eigentlich, was sie da rufen? Sagten sie zu ihm. Gewiss, erwiderte Jesus, habt ihr nie das Wort gelesen? Unmündigen und kleinen Kinder, hast du dein Lob in den Mund gelegt? Und das ist ein Textstelle aus dem Psalm 8. Und im Psalm 8 heisst es, ist auch ein Anbetungspsalm. Herr, unser Herrscher, wie berühmt ist dein Name in aller Welt. Ja, auch am Himmel zeigst du deine Größe und Herrlichkeit. Schon Säuglingen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt, damit sie deine Macht bezeugen. Das hast du so bestimmt, um deine Gegner zu beschämen, um jeden Feind und Rachsüchtigen zum Schweigen zu bringen. Und da ist der Find gemeint. Und dann geht es noch weiter, aber das will ich nicht lesen. Aber der Lob, die Anbetung von dem Kind ist etwas, das der Find zum Schweigen bringt. Ist das nicht gewaltig, was Anbetung kann und will bewirken? Ja, was ist denn jetzt genau Anbetung? Was ist denn das? Ja, wir haben damit so Anbetungszeiten im Gottesdienst, da singen wir schöne Lieder. Gell? Und dann betet noch die eine oder andere. Ist das gemeint mit Anbetung? Kann sein, ja. Aber ich glaube, Anbetung ist noch viel, viel mehr. Anbetung ist die völlige Hingabe an den, den man anbetet. Es ist noch spannend, weil ein griechisches Wort für Anbetung gebraucht wird. Das heisst Prokineo. Prokineo. Wer kennt das Wort Kinos oder Kinologie? Das ist die Lehre vom Hund. Kinos ist der Hund. Und Prokineo heisst wie ein Hund sein. Also, und das kommt wahrscheinlich auch aus dieser Anbetungsgeschichte. Wenn man einen König oder den Kaiser anbetet hat, dann ist man gekrochen im Staub wie ein Hund. Man hat sich niedergeworfen vor dem Herrscher. Das ist noch verrückt. Aber ich glaube nicht, dass das so gemeint ist, wir sollen uns niederwerfen wie Hunde. Oder es werden wie Hunde. Sondern es ist ein Bild von einer totalen Hingabe an ihn. Wir sind vor ihm. Wir beten ihn an. Und ihn anbeten bedeutet, es geht jetzt nicht um mich. Es geht nicht um meine Bedürfnisse. Es geht nicht um das, was ich jetzt brauche. Es geht einfach nur um ihn. Um seine Grösse. Wir schauen Jesus an. Das ist ein Lied, das mir jetzt die ganze Zeit auch in der Woche in den Sinn gekommen ist. Turn your eyes upon Jesus. Das ist etwas, was im englischsprachigen Raum eines der bekanntesten Lieder ist. Turn your eyes upon Jesus. Richte deine Augen auf Jesus. Look full in his wonderful face. Fokussiere sein Angesicht. And the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Und das heisst, dass die irdischen Sachen werden ganz seltsam unwirklich in dem Licht von seiner Grösse und Macht. Ihn anschauen heisst eine Perspektive wechseln. Ihn sehen, wie er wirklich ist. Am Brandopferaltar haben wir Jesus gesehen, als in Knechtsgestalt, haben wir gesehen, als der, der sich opfert, der sein Leben gegeben hat. Aber da, vor dem Rauchopferaltar, vor dem goldigen Rauchopferaltar, ist nicht mehr Jesus der Gekreuzigte, sondern ist der Jesus der auferstandene und verherrlichte Jesus. Wenn du an Jesus denkst, wie stellst du ihn dir vor? Und ich möchte euch einen Text lesen aus der Offenbarung. Offenbarung 19, wo Jesus erscheint. Und jetzt hört, wie er beschrieben wird. Nun sah ich, dass der Himmel geöffnet war. Und auf einmal erschien ein weißes Pferd, auf dem jemand saß. Der Reiter heißt der Treue und Wahrhaftige. Und er kommt als gerechter Richter und führt einen gerechten Krieg. Seine Augen glichen lodernden Flammen und auf dem Kopf trug er viele Kronen. Auf seiner Stirn stand ein Name, der nur ihm selbst bekannt ist. Und der Mantel, in den er gehüllt war, war mit Blut getränkt. Der Reiter hatte noch einen anderen Namen, das Wort Gottes. Ihm folgten auf weißen Pferden reitend und in reines, leuchtend weißes Leinen gekleidet die Heere des Himmels. Aus dem Mund des Reiters kam ein scharfes Schwert. Mit diesem Schwert wird er den Völkern eine vernichtende Niederlage beibringen. Er wird mit eisernem Zepter über sie regieren und sie den furchtbaren Zorn des allmächtigen Gottes erfahren lassen, indem er sie wie reife Trauben in der Weinpresse zertritt. Und auf dem Mantel des Reiters, dort wo der Mantel die Hüfte bedeckt, stand noch ein weiterer Name: König über alle Könige und Herr über alle Herren. Jesus ist nicht mehr einfach wie auf Weihnachten das Christkindli oder der Kreuzigte oder der Auferstandene. Nein, er ist der Verherrlichte. Und wenn wir ihn so anschauen, plötzlich merken wir etwas von seiner Grösse, von seiner Herrlichkeit. Oder Anbetung bedeutet auch, Gott anzuschauen, wie ist Gott. Und da sehen wir das gerade im Jesaja 40, lesen das Ganze vom Vers 12 weg. Wer hat das Wasser gemessen mit seiner hohlen Hand? Und den Himmel abgemessen mit der Spanne, also so die Handspanne, den Himmel abgemessen. Wer hat den Staub der Erde mit seinem Maß erfasst und die Berge mit der Waage gewogen, die Hügel mit Waagschalen? Und so weiter. Ich lese nicht den ganzen Text. Aber es zeigt die Größe von Gott. Oder viele Psalmen können wir brauchen, um ein bisschen zu verstehen, was Anbetung bedeutet. Und wenn wir so vor ihm sind, ihn anbeten, ihn anschauen, ihm sagen, wer er ist für uns, dann wird er gross. Manchmal staune ich, wie klein unser Gott ist. Wie klein wir Gott sehen. Wie fest rechnen wir mit ihm? Und vor dem Altar, vor dem Rauchopferaltar, vor ihm, wenn wir ihn anbeten, ihn anschauen, plötzlich wird Gott gross. Wir sehen ihn in seiner Herrlichkeit und seiner Grösse. Und zum Schluss möchte ich euch einen letzten Text mit euch teilen. Ich habe euch da darauf auch geschrieben. Und das ist ein Text, wo Jesus der Samariterin am Brunnen begegnet. Die Frau, die mehrere Männer hatte und wo Jesus sagt, und der Mann, der du jetzt zusammen bist, ist auch nicht dein Mann. Und die Frau, die merkt, da ist ein Prophet, da ist jemand, der sie durchschaut, der merkt, was läuft und fragt ihn wegen Anbetung. Wir beten Gott so und so an und wie ist das denn bei dir? Und Jesus geht auf die Frau ein, gar nicht sehr auf ihre Sünde, sondern auf ihren Wunsch, ihr Bedürfnis zur Anbetung. Und nachher sagt er, aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben, das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. In Geist und in der Wahrheit anbeten. Wo begegnet uns das in der Stiftshütte? Wir sind beim Wäschbecken, Ort der Wahrheit gewesen, wo wir uns prüfen lassen haben. Und wir sind beim Leuchter gewesen, am Ort der Kraft, vom Geist. Und so, in Wahrheit und in der Fülle vom Heiligen Geist, können wir jetzt vor ihn kommen und ihn anbeten. Und ich glaube, das wird viel verändern. Wenn wir anfangen oder weiterfahren oder neu lernen, ihn anzubeten. Das ist etwas, was uns vielleicht manchmal ein bisschen unbekannt ist. Es kommt uns ein bisschen komisch vor. Aber ich glaube, wir dürfen dort Schritte tun, dort her, wo wir vor ihm kommen. Und ihn anbeten und sagen, Herr von den Herren, du, der mich gemacht hast, deine Werke, die so wunderbar sind, ich ehre dich. In deiner Grösse, in deiner Treue, in deiner Allmacht. Du hast Sterne gemacht, alle, wo wir mit allen unseren Teleskopen alle zusammengehängt haben. Und endlich, das erste Mal, haben können ein Bild machen von einem schwarzen Loch, wo du irgendwo in deiner Handspanne hebst. Du bist gross. Dich beten wir an. Wir wollen Gott gross sehen. Amen.